Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Heute war alles Podcast. Hier sind Juri und
Mo.
Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denn es wird mindestens 4 geben, dann abonniert schon mal direkt diesen Podcast, damit ihr ab jetzt jede Folge hören könnt. Wir wollen mal dein Album beleuchten, ne Mo?
Ja, wir wollen in 4 Folgen wirklich alles rund ums Album preisgeben, was man so preisgeben kann. Von Business Insights über Mental Breakdowns, über Mental Highs. Ich versuche so viele Anglizismen wie möglich einzustreuen, das ist meine Aufgabe heute. Mhm. Ja, alles, was halt so einen Albumprozess begleitet, von der ersten Idee, ein Album zu machen, bis zu das Baby ist da. Und in der letzten Folge werden wir wahrscheinlich so eine kleine Retrospektive machen, die wir auch erst nach dem Album-Release veröffentlichen, um dann mal ein paar Hardfacts zu droppen, wie es denn jetzt wirklich gelaufen ist und alles.
Aber heute fangen wir so ganz, 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 ganz vorne an. Und zwar vielleicht direkt beim Gedanken, ich mache ein Album. Wie kam es dazu? Kannst du dich daran erinnern, dass so klar war, ey, ich mache wirklich eins?
Ja, das war der Zeitpunkt, wo wir das Palladium zum dritten Mal verschoben haben. Der letzte Termin wäre gewesen im Juni 22. Und dann haben wir gesagt, glaube ich, im März oder im Februar 22 gesagt, okay, wir müssen jetzt nochmal verschieben, weil es einfach unklar war, ob es denn stattfinden kann. Und da das Konzert für mich einfach so eine Riesenbedeutung hat, habe ich gesagt, wenn das nicht 100% safe ist, dass wir das spielen können, dann müssen wir es nochmal verschieben. Dann haben wir es verschoben und in dem Zuge war dann eigentlich klar, okay, zu dem Konzert brauchst du dann auch ein Album.
Ja. Gab es erst den Titel oder erst die Songs? Also hast du gesagt, ey, ich will ein Album machen, das heißt, heute war alles besser, oder gab es schon Songs und die passten halt dann zum Titel?
Es gab erst eigentlich den Albumtitel tatsächlich. Und es gab aber auch schon 2 Songs, die, oder 3 Songs, glaube ich, wo ich wusste, ja, okay, die, oder ich glaube sogar 4, die werden es aufs Album schaffen, die ich schon hatte.
Ja. Um das mal so zeitlich einzugrenzen, wann war der Moment, wo klar war, ich mache ein Album, bis hin zu der letzte Song ist im Kasten?
Februar 22 dann oder März bis Mitte Juni 23.
Okay.
Also knappe 1,5 Jahre.
Ja. Und wie läuft das ab? So, du weißt, okay, ich will ein Album machen, 2 Songs, glaube ich, gab es dann, ne? Wie fängst du die anderen an? Sagst du, ich muss mich jetzt erstmal allein hinsetzen, überlegen, was beschäftigt mich gerade so? Oder triffst du dich, machst du dieses klassische Songwriting-Camp?
Also ein Mix aus beidem tatsächlich. Bei mir ist so, dass ich mir immer, wenn mir Ideen kommen, und du weißt ja selber als Musiker, du kannst das schlecht steuern und das kommt meistens an Zeitpunkten, wo du es nicht erwartest oder zumindest wo du nicht proaktiv dran sitzt, sondern es kommt einfach. Deswegen ist mein Handy natürlich voller Notizen und Ideen zu Songs. Die einen sind schon fast vom Konzept oder sagen wir mal vom Inhalt her in meiner Notiz fertig. Ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit so einem Inhaltsverzeichnis bei einem Buch oder bei einer Bachelorarbeit, wo du genau weißt, ah, das sind meine Ankerpunkte für den Song und ich muss das Puzzle eigentlich nur noch zusammenfügen. Aber es gibt natürlich auch andere Songs, die noch dann wirklich erst auf so Camps entstehen. Und bei so Camps gehe ich dann eigentlich wirklich mit diversen Songtiteln, die ich im Kopf habe, und eben dann vielen Notizen dahin und versuche dann einfach mit Producern und dann auch mit dem Jengis oder mit dem Nico zusammen das Puzzle zusammenzusetzen. Und dann sitzen wir da und haben einen tollen Spieleabend und
Puzzle. Wie viel Prozent ist da Urlaub und wie viel ist wirklich Arbeit? So, ihr wart in Kroatien, glaube ich, und Kleve,
genau,
oder?
Ja. Ja. Kroatien war natürlich nochmal anders, ne? Da hast du dann irgendwie, ich weiß nicht, da waren wir im April 22 oder Mai 22. Das war auch ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz nach Strahlemann. Strahlemann kam ja im Juli 2021 und 9 Monate später war dann eigentlich meine Intention, ich glaube 7, 8 Tage in Kroatien zu sein und da schon zu schreiben. Habe aber jetzt rückwirkend auf jeden Fall mal gemerkt, dass das zu nah am Album dran war, dass ich noch nicht genug erlebt hatte für mich, was es sich wieder lohnt, in Songs zu verpacken. Heißt, ich glaube, wir haben in Kroatien 9 Songs geschrieben und mit 60 Minuten und das kleinste Problem haben es 2 aufs Album geschafft.
Krass, aber wie trotzdem kommt das? Das ist ja vergleichsweise wahrscheinlich eher wenig, ne? Wenn man überlegt, wie viel Aufwand ist, quasi eine Anzahl von Leuten an einen Ort zu kriegen, dass sie alle da Zeit haben und so, und das jetzt zu negativ zu sehen, so ist das, sind es da wenig Songs, die auf dem Album gelandet sind. Wie kommt das?
Das kommt dadurch, dass danach dann eben noch 14 Monate vergangen sind, in denen Songs geschrieben wurden, und du kennst es wahrscheinlich auch, der neueste Song ist dann immer der heißeste Scheiß.
Klar.
Und ich habe mich einfach auch in den 14 Monaten dann auch nochmal als Writer irgendwie auch nochmal so weiterentwickelt, dass vieles von dem, was da entstanden ist, meinem Standard, meinem persönlichen Standard jetzt nicht mehr entsprochen hat. Die Jungs sehen das in Teilen auf jeden Fall ein bisschen anders bei dem einen oder anderen Song. Aber ja, um deine Fragen noch zu beantworten, in Kroatien sind es dann wahrscheinlich 10% Urlaub, 90% Arbeit. Aber auch nur, weil wir einen Pool da haben.
Sind das die 10%?
Genau, wir hatten einen Pool, so einen Infinity-Pool mit direkt das Meer vor den Augen. Deswegen auch die Zeile bei 60 Minuten, weil ich den da auch am Pool geschrieben habe. Schönen Weinkeller da gehabt, eine Barbecue-Ecke, so hochmoderne Villa. Es war einfach super schön, auch ein Whirlpool auf dem Dach. Und das war halt schon sweet. In Kleve muss ich sagen, da hatte ich schon das Gefühl, dass eher so 2% Urlaub, wenn überhaupt, und 98% Arbeit.
Weil der Druck dann da war, so jetzt muss.
The pressure was on. Kommen, ne? Das Ding war, also ich habe für Kleve, ich glaube, 4.500 Euro bezahlt für die 10 Tage. Ich wusste, okay, ich muss hier liefern. Dann hast du da auch ein ganz anderes Environment. Heißt, du hattest da echt ein komplettes Studio stehen mit Flügel und so weiter. Wir hatten im Dreitagesrhythmus immer wieder neue Producer, weil mir das total wichtig war, ist völlig klar, dass ich an Tag 6 oder 7 völlig ausgelaugt bin, aber wenn da jemand mit einem frischen Mindset irgendwie reinkommt und frische Ideen reinbringt, pusht mich das auch wieder. Deswegen haben wir da im Dreitagesrhythmus, glaube ich, insgesamt 4 Producer da gehabt. Und ja, wir haben durchgeballert. Ich glaube, wir haben ich hatte dann irgendwann so einen Schlafrhythmus von 4,5 Stunden, glaube ich, oder 5. Krass. Und wir haben da wirklich von morgens 9 bis nachts um 4 gearbeitet. Ich weiß nicht, es gab eine Situation, da bin ich dann mal zum Supermarkt gefahren. Und das war für mich so ein kurzes, oh wow,
Alter. Ja.
Wow. Das war so mein Freizeit.
Das war mein Freizeitmoment. Supermarkt ist so, ne? Dann,
das war mein Freizeitmoment.
Aber lass uns das mal so ein bisschen mehr runterbrechen, vielleicht für Leute, die so mit Musik oder mit noch nie einen Song geschrieben haben, weil mir musst du das nicht sagen, wir haben oft genug so zeitverbracht Musik gemacht, aber wenn jetzt da hängen dann die 4 Typen in einem Raum ab, so, und sagen wir, du hast jetzt keine Idee mitgebracht, sondern ihr fangt von null einen Song an. Was passiert?
Unterschiedlich tatsächlich. Also meistens ist es aber tatsächlich so, dass der Producer, aka Tracker, aka der Instrumentalist, der dann da rumläuft, entweder eine Akustikgitarre nimmt oder sich ans Klavier setzt. Nico setzt sich auch häufig mal ans Klavier. Und da wird er einfach rumgejammt. Und ich gebe schon so ein bisschen vor, so okay, welche Richtung wollen wir jetzt so ungefähr machen? Soll es was Abtempomäßiges sein? Soll es eine Ballade sein? Soll es irgendwie, ja, was komplett nach vorne gehendes sein? Soll es ein Mittempo-Ding sein irgendwie? Und dann, wird da rumgejammt, bis mich dann irgendwas triggert eigentlich. Und von da aus geht es dann oft von der ersten Melodie-Idee, die so ein bisschen mit Blendax-Flow, also so Fantasiesprache, auf den Flow irgendwie zurechtgelegt wird. Und sobald ich damit dann irgendwie happy bin mit dem, was wir da gemacht haben, setze ich mich ans Schreiben irgendwie und habe auch tatsächlich in Kleve auch wieder gemerkt, so dass ich mich voll oft so zurückziehen musste, weil mich so, bei manchen Songs war es geil, dass wir einfach da zu dritt rumgevibed haben, dann auch textlich so, oder, ja doch, zu dritt quasi. Aber bei manchen Songs war es auch so, okay, alles, was hier von außen kommt, verwirrt mich total und lässt mich meinen eigenen Faden verlieren.
Kannst du auch, wo du das so sagst, mit, dass du dich da manchmal zurückziehen musst, kannst du diese, ich sag mal, die Kritik verstehen von Menschen, die so sagen, ah, mir gefällt das nicht, dass gerade oder dass in der aktuellen Zeit so immer alle so zusammenschreiben und man nicht mehr so genau weiß, was kommt vom Künstler, was kommt von so einem Writing-Team. Verstehst du diesen Gedanken oder sagst du, ey, das ist doch trotzdem, kommt das ja aus meinem Kopf, nur ich habe mir Leute geholt, um das zu bündeln? So.
Das ist ehrlich gesagt, also ich verstehe die grundlegende Kritik, kann ich verstehen. Also ich persönlich bin auch nicht der größte Fan davon, sich was schreiben zu lassen. Bei mir ist das halt nur so, dass eigentlich das Allermeiste kommt aus meinem Kopf. Und oft, ich sage immer, die Jungs, die dabei sitzen, sind so meine reflektierenden Elemente, die mich nochmal über Zeilen nachdenken lassen, die sagen, ey, boah, willst du das nicht irgendwie anders angehen? Oder das und das verstehe ich nicht, wie meinst du das? Oder dann halt mal ein anderes Wort reindroppen für irgendwas, was ich sagen will, was phonetisch besser klingt oder so. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie sitze und der Cengiz schreibt mir eine halbe Strophe, die andere schreibt der Nico und Abfahrt. Mhm. Bei Nico ist es so, dass ich einfach gemerkt habe, dass wir melodisch geistkrank auf einer Wellenlänge sind. So. Ich habe bei Nikos, ich weiß gar nicht, ob der jetzt ein Album macht, was auch immer er macht, aber ich gefühlt von den letzten 15 Songs war ich bei 10 irgendwie auch dabei und das befruchtet sich gegenseitig so krass. Das ist wow, so das bringt mich weiter. So, ne?
Wie weit bist du also beim Schreiben schon im Prozess von, also von Funktionalität? Also im Sinne von, keine Ahnung, es gibt Songs, da weißt du, die funktionieren live. Und ne, das spürst du beim Schreiben, beim ersten Mal einsingen, denkst, boah, das auf einer Bühne ist geil. Denkst du auch an sowas wie an Erfolg beim Schreiben?
Nee. Also ich denke auch nicht an sowas wie live beim Schreiben. Mhm. Beim Aufnehmen, wo du es gerade sagst, ja, da kriegt man mal so ein Gefühl dafür. Aber das Aufnehmen-Dings passiert bei mir ja nach dem Schreiben. Bedeutet, ich schreibe einfach erstmal und gucke dann, weil alles, was ich mir da an Gedanken mache, außerhalb von dem, worüber ich gerade schreiben will, lenkt mich ab und wirft mich aus der Bahn und schränkt mich komplett ein. Mhm. So, ich will beim Schreiben einfach frei sein. Ich will das machen, was ich fühle. Und ob das dann, ey, und auch wenn der Song am Ende kacke wird, ist egal. Ich habe das aufs Blatt gebracht, was ich bringen wollte, was ich sagen wollte. Und Musik ist für mich in erster Linie immer noch ein Tool, um Erfahrungen zu verarbeiten. Und als das werde ich es auch immer sehen. Und dann schreibst du am Ende des Tages vielleicht 25, 30 Songs für so ein Album. Und die besten 15 oder die, die auch in so einen Album-Kontext passen, einfach. Es muss ja auch in sich stimmig sein. Die schaffen es dann drauf, was nicht heißt, dass die anderen 15 kompletter Schrott sind. Mhm. Und kein Song ist für mich ein verlorener Song, weil im Prinzip befreie ich mich mit Musik. So. Mhm. Ich denke nicht im ersten Sinn irgendwie daran, oh, könnte das jetzt in der Popland-Playlist landen? Könnte das jetzt live der Überbringer werden? So? Mhm. Klar sitzt man manchmal da und sagt, ey, ich will jetzt eine Abtempo-Nummer machen, weil mein Live-Programm könnte nochmal sowas wie Backstreet Boy zum Beispiel gut vertragen, aber da denke ich mir auch so, okay, also wenn es danach geht, wenn ich das könnte, wäre mega.
Ich weiß, was du meinst. So Songwriting ist beendet, ne? Wir probieren mal so den Faden mal weiter zu spinnen. Songwriting ist beendet, du warst hast zwei Camps gemacht, du hast für dich geschrieben. Wir haben in der Zeit auch ein paar Mal telefoniert und ich hatte das Gefühl, gerade so zum Ende hin, dass du schon richtig unter Druck standest. So im Sinne von, dass du doch nochmal hinterfragt hast, sind das die Songs? Schreibe ich vielleicht, wenn ich jetzt noch weiterschreibe, noch was Besseres? Wie war deine so mentale Verfassung, als klar war, ich habe jetzt alles gegeben, jetzt muss ich mich entscheiden, was aufs Album kommt?
Boah, schwierig. Also das ganze Album wurde begleitet von so mental issues, einfach würde ich es nennen.
Was meinst du damit? Also so.
Ich hatte schon so in den anderthalb Jahren, wie ich es auf dem Intro sage, so, ne, von, wie ist die Zeile? Vom ersten, mir geht's häufiger nur geht so, zur ersten Therapeutenunterredung, ja. So. Ich war schon, also da gab es so eine Zeit, ich habe da immer ein Bild vor Augen, dass ich morgens dann aufgestanden bin und guck so in meine Mails und denk so, boah, ne, das ist mir zu anstrengend, die zu beantworten. Und dann gibt es Mails, die habe ich halt 3 Tage später beantwortet, weil es für mich das hat mich überfordert und bis ich diese Mail beantwortet habe, das hat mich so viel Überwindung gekostet.
Was für dich ja auch eigentlich ungewöhnlich ist, ne? Du bist ja schon ein Mensch, der, also wenn jemand anderes mir sagen würde, ja, ich habe 3 Tage eine Mail nicht beantwortet, ich sage, ja und? Bei dir ist das schon, du bist ja schon auch ein ungeduldiger Mensch, das heißt, wenn man dich 3 Tage warten lässt, magst du es nicht, dementsprechend antwortest du auch schnell. Das heißt, das ist ja schon ein Zeichen für, weiß nicht, Überforderung vielleicht oder...
Too much. Es war einfach an so vielen Stellen im Albumprozess too much. Es war die letzten 1,5 Jahre von, sagen wir mal, 18 Monaten waren 15 too much. Mhm. So. Wenn man, also es ist ja auch immer eine total subjektive Wahrnehmung, ne? Also wenn jemand zum Beispiel hingeht und er arbeitet jeden Tag 4 Stunden und ist dann total ausgelaugt und kommt nach Hause und ist fertig mit der Welt oder kriegt dann Burnout oder was. So, okay. Weil jeder seine eigenen Grenzen hat.
Mhm, klar.
So, meine Grenzen waren halt an vielen Punkten einfach komplett ausgereizt. So, wenn ich dann von morgens, weiß ich nicht, 8, 8:30 bis 12 Uhr jeden Tag irgendwie nichts anderes gefühlt gemacht habe, als mich in diesem Kosmos bewegt habe. Da war ich auf jeden Fall schon gut fertig und habe mir da auch mal Hilfe geholt, so professionelle Hilfe. Und es tat mir auch gut, weil es immer eine Sache ist, wenn aus dem Umfeld die Leute was sagen, die jeden Tag mit dir unterwegs sind. Und die andere Sache ist, wenn jemand, der das professionell macht, das klingt total bescheuert. Mir ist eigentlich egal, ob der dafür studiert hat oder was auch immer. Aber wenn der mir nach so einem einstündigen Gespräch genau dasselbe sagt, dann hat es nochmal für mich irgendwie einen anderen Impact, weil ich denke, okay, es ist so obvious. So.
Ja.
Genau. Und dementsprechend, diese ganze Drucksituation hat sich dann, ich glaube, am Ende des Tages so über von den anderthalb Jahren so immer mal wieder in Phasen so auf, ja, schon so ein Jahr, glaube ich, gezogen. Nicht durchgehend, aber ja, ploppt immer wieder auf, dann war es extrem, dann war es weniger extrem und spitzte sich dann natürlich, je mehr es Richtung Masterabgabe auch irgendwo ging, spitzte sich das zu, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie liefern, ich, keine Ahnung, ob ich damit so happy bin, also ich muss auch gestehen, dass ich in den anderthalb Jahren so ein Lack of Selbstbewusstsein irgendwie gekriegt habe. Aber so für mich, nicht so dieses nach außen hin. So. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich der coolste Typ der Welt.
Klar,
so, aber ich fühle das in dem Moment auch. So, ich, ne? So. Sondern eher so für mich vor meinem Spiegelbild so ein bisschen. Und das war dann schon hinten raus boah, super, also mehr als grenzwertig einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, was ich gemacht habe.
Ja, ja.
Gar keine Ahnung. Ich habe so viel gemacht, dass ich komplett dieses, ich gehe mal 2 Meter raus und gucke mir das Gesamtbild mal an, ging nicht mehr. Ging nicht mehr, weil das Gesamtbild so riesig war, dass ich so 100.000 Meter hätte rausgehen müssen und das aber im Schneckentempo so. Und das habe ich einfach nicht geschafft.
Was wären Punkte gewesen, die man jetzt vielleicht retrospektiv so ein bisschen mehr sehen kann, wo man sagen könnte, ey, da hätte ich mich besser schützen müssen zum Beispiel, weil ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber geredet. Wir kriegen das ja mit bei vielen MusikerInnen, die so unter viel Druck stehen und merken so, oh fuck, vielleicht ist das alles nicht gut, was ich mache. Vielleicht sind es die sozialen Medien, vielleicht ist es so, dass jeder halt eine Meinung zu dem hat, was du da machst, weil du dich so sehr nackt immer machen musst. Ne? Jeder darf sagen, ob einem das gefällt oder nicht. Das hast du in einem anderen Beruf zum Beispiel oft nicht so extrem. Gibt es Punkte, wo du so im Nachhinein sagst, da hättest du dich besser schützen können, hast du aber nicht gemacht?
Gute Frage. Ich glaube, so reflektiert bin ich noch nicht, weil ich noch so halbwegs in dieser Phase drin bin. Wenn du mich das in einem halben Jahr vielleicht nochmal fragst, kann ich das besser beantworten. Ich glaube, ich muss mich vor meinem Anspruch an mich selber so ein bisschen schützen, eher so. Vor meiner in gewisser Art und Weise auch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber Beeinflussbarkeit auch Social-Media-seitig, 100 pro, dieser Klassiker, 100 positive Kommentare, super geil, liest du einen negativen Kommentar, vorbei, sind die 100 egal. So, das habe ich jetzt schon versucht, auch so ein bisschen besser für mich zu filtern, aber primär ist es, glaube ich, der Anspruch an mich selbst so. Meine Mutter erzählt mir immer, dass die im Kindergarten, damals, als ich im Kindergarten war, in den Kindergarten gerufen wurde zu einem Gespräch, wo dann die Erzieherinnen gesagt haben, ja, ich weiß nicht, was bei ihnen zu Hause los ist, aber der Mode, also der hat viel zu hohe Ansprüche an sich selbst. Der will schreiben, lesen, rechnen, alles können. So. Viel früher, als er es eigentlich müsste. So. Und das zieht sich irgendwie wie Kakao so ein bisschen durch. Sagt man gar nicht, wie Kakao, zieht sich wie Kakao.
Man zieht jemanden durch Kakao, macht den fertig, aber du, ich weiß, was du meinst. So ja, ein roter Faden.
Wie ein roter Faden, genau. Zieht sich wie ein roter Faden irgendwie durch mein Leben, ohne dass ich das von meinem Elternhaus oder meinem sozialen Umfeld irgendwie vorgelebt bekomme. So. Es gibt. Bei mir war nie so dieses Ding so, du bist zu schlecht, also aus meinem Umfeld. Es war immer so, ey, dieses, du bist gut, wie du bist. Und meine Mutter hat immer gesagt, ey, wenn du rausgehst, du hast dein Bestes gegeben, dann
alles be happy fein, with so. It. So, ja, ne? Das heißt, dann das ist so, okay. Keine Ahnung, ich hoffe, das Wort stimmt so, sonst muss man es nochmal googeln. So ein bisschen so ein intrinsischer Gedanke aus dir selbst raus, der dir jetzt nicht jemand angeflüstert hat, ah, Mo, du bist nicht genug, sondern was aus dir selbst kommt.
Aber auch keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich safe auch nochmal Hilfe aufsuche, weil das ist super anstrengend für mich. Super anstrengend, dieses Gefühl zu haben, nie zufrieden zu sein. Es ist so anstrengend, dieses nicht mal irgendwie auch safe. Ich schwöre dir, wenn du mich 2 Wochen nach meinem Album fragst und ist die Last von dir abgefallen, so du bist jetzt im Urlaub, da werde ich dir alles sagen, nur nicht ja, Mann.
So. Ja, du wirst dir schon neuen Stress auch suchen dann. So also so funktioniert.
Aber ich will es eigentlich nicht. Ich will diesen Stress nicht. Ich will in Ruhe meinem Job nachgehen, meiner Leidenschaft nachgehen. Ja. So. Aber es funktioniert einfach nicht. Hat natürlich auch so mit den Strukturen zu tun, in denen man irgendwie unterwegs ist, weil wir halt Indie sind und 99% der Arbeit selber machen. Mhm. So. Und trotzdem ist es so, dass ich, also das nehme ich mir für, deswegen ist dieses Album auch einfach, ich liebe diese Platte, aber der Weg dahin, den werde ich, glaube ich, auch, also ich bete dafür, dass wir so 2-3 Wochen nach dem Album uns in die Arme fallen und sagen, ach, das hat sich doch alles gelohnt und hey, rückblickend betrachtet können wir drüber lachen, aber ich glaube eher, dass dieses Gefühl, was auch gerade existiert, bleibt dieser Prozess war so anstrengend.
Ja.
So. Aber, was man dazu sagen muss, um das auch positiv auszulösen, egal wie anstrengend das ist, für die Musik, die dabei entstanden ist, hat sich gelohnt.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Und ich glaube, was man auch noch vielleicht dazu sagen muss, weil dann so ein bisschen trägt man natürlich auch Verantwortung, wenn man über so mentale Gesundheit spricht, so wenn jetzt hier Menschen zuhören und sie denken, boah, das fühle ich aber auch irgendwie. Und dafür muss man einfach kein Musiker oder Musikerin sein, um dieses Gefühl von Überforderung durch den Job vielleicht oder durch sich selbst, so dann, wie Mo gesagt hat, das ist keine Schande, sich da Hilfe zu suchen.
Ihr könnt mir auch gerne schreiben.
Genau, oder einfach mal schreiben. Man kann, wenn ihr ähnliche Gedanken habt, grundsätzlich zu diesem ganzen Podcast, wenn ihr was hört, denkt, boah, da habe ich Ideen zu oder da geht es mir ähnlich oder was weiß ich, dann lasst uns das super gerne wissen. Wir richten uns auch super gerne danach, weil wir haben auch ein paar Fragen gestellt. Mo hat, glaube ich, mal eine Story gemacht mit Fragen, die ihr vielleicht habt. Und eine davon will ich jetzt noch beantworten, auch wenn die gerade ein bisschen aus dem Thema raushüpft, aber weil die so oft gefragt wurde, noch auf Songwriting bezogen. Wie lange dauert es, einen Song zu schreiben?
Boah, es ist so unterschiedlich. Das geht von, das kleinste Problem habe ich in 20 Minuten geschrieben, heulend in Kroatien. Und habe danach auch versucht, die Demo einzusingen. Es hat vorne und hinten nicht geklappt, weil ich in Tränen ausgebrochen bin. Dann habe ich es irgendwann geschafft, da habe ich Nico das gezeigt. Nico ist mit mir in Tränen ausgebrochen und so. Das war irgendwie, also, das war auf jeden Fall safe der emotionalste Moment, glaube ich, in der Albumentstehung. Genau, 20 Minuten hat der Song gebraucht, weil es einfach so, ich habe es einfach von meiner Seele, boah, so schnell konnte ich gar nicht tippen teilweise. Und es hat sich auch alles gefügt, weil sich in meinem Kopf auch alles so, ah, okay, jetzt das. Das hat sich irgendwie super angefühlt. Super im Sinne von Songwriting. Emotional war es irgendwie.
Ich bin total traurig. Geil, ey. Wow, so geil.
Emotional war es natürlich todesanstrengend. Bis hin zu, boah, wie lange hat der längste Song gedauert auf dem Album? Überlege, welcher Song das war. Naja, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Können wir reincutten im Nachhinein.
Kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Mir ist es quasi wieder eingefallen. Also, ist gar kein Schnitt, wir sitzen immer noch hier.
10 Sekunden später, mir ist es eingefallen.
Also ich glaube, auf der Platte war es jetzt keine Ballade, weil ich da immer und immer wieder dran gegangen bin. Ich habe irgendwann mal so einen Tipp von einem uralten A&R bekommen, der meint, Songwriting is Rewriting. Und genau so ist es. Und das ist eigentlich auch, ey, ich schwöre, das ist einer meiner Lieblingsteile, dieses Rauskehren von den Ungereimtheiten, die so im Song stecken und die wirklich mit dem füllen, was es dann am Ende wird, wo du sagst, yes, das passt. Und ich glaube, keine Ballade habe ich ein paar Mal umgeschrieben, so. Aber wie lange das jetzt gedauert hat, boah, keine Ahnung. Reine Arbeitszeit, ich sitze jetzt da halt nicht mit einer Stoppuhr so. Ich gehe einfach mit dem Flow oder an der Stelle halt nicht mit dem Flow und krampf mich in diesen Flow rein. Aber ja, das sind dann schon auf jeden Fall ein paar Tage. Mhm. Manchmal lässt man auch Songs monatelang liegen und geht danach dann nochmal dran und denkt so, ach ja, den gab es ja auch noch, voll geil. Schreib den nochmal ein bisschen um. Also super unterschiedlich.
Ich glaube, die Frage konnten wir so halb beantworten. Ne? Also es kommt auf den Song einfach an. Ja. Gibt's wahrscheinlich keine.
Aber dieses 20-Minuten-Ding bei Das kleinste Problem ist schon ein absoluter Glücksgriff auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall super schnell. Wir werden auch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr auf eure Fragen eingehen. Spätestens ab der zweiten Folge. Aber wir wollen noch ein Spiel spielen. Hm. Ich habe mir nicht überlegt, dass wir in jeder Folge ein Spiel spielen. Und dieses Spiel nennt sich Unpopular Opinions mit Moloris, Motors. Und das Spiel geht folgendermaßen.
Guck mich nicht so an. McLaurice.
McLaurice. Das Spiel geht folgendermaßen. Ich habe Freunde und Bekannte von dir gefragt, ob die eine unbeliebte Meinung quasi zu dir haben, also eine unpopular opinion. Und ich lese dir die vor. Ich sag dir auch die vier Menschen, die was gesagt haben. Und du sortierst, wer hat was gesagt. Mhm. Okay, ich sag dir erstmal die Menschen, die in dieser Runde mitgespielt haben. Das ist einmal Nico Gomez, Jan Wellinghofen, Chris Müllenkamp und Andi, ich weiß nicht, wie er mein Nachname heißt.
Ist auch egal.
Okay, ist auch egal. So, die vier haben was gesagt und ich lese dir jetzt diese vier Meinungen vor und du ordnest die zu.
Nur mal kurz zur Einordnung. Jan Wellinghofen ist der Kameradude, der die ganzen Videos zu Heute war alles besser gedreht hat. Chris Müllenkamp hat 6, 7 oder 8 Songs vom Album mitproduziert. Super geiler Typ, den habe ich auch wirklich kurz vor diesem ganzen Prozess erst kennengelernt. Es war echt ein schönes Match. Andi ist einer meiner Best Buddies und hat nichts mit Musik zu tun. Und Nico Gomez sollte ja jedem ein Begriff sein. Der begabteste Sänger Deutschlands. Schieß los!
Amen to that. Okay, pass auf, ich lese dir vier Dinger vor. Du darfst dich jetzt nicht direkt verteidigen, ne? Du musst es einfach mal ganz kurz aushalten. Erstmal geht es nur darum, die Namen zu sortieren. Du darfst dich danach den Anklagen noch rechtfertigen. Wenn man Mo eine Demo zeigt, dann sagt der nie, ja, ist geil, sondern immer nur, ja, ist interessant. Das ist der erste. Mo ruft schon ungeduldig an, wenn man noch keine Minute zu spät ist und fragt, wo man bleibt. Das ist die zweite. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ist er nicht. Mo ist der größte kulinarische Bauer, den ich kenne. Das ist die Nummer 3. Und die Nummer 4 ist mein absoluter Favorite.
Und die wird dann mir weiß ich, von wem Nummer 4 ist.
Es wäre schwer fallen jetzt vorzusehen. Ich bin fasziniert davon.
Ich weiß nicht, worum es geht.
Ich bin fasziniert davon, wie selbstbewusst Mo vor ein... nicht so gut. Ich bin fasziniert davon, wie selbstbewusst Mo vor einem steht, in einem Kleidungsstück, in dem er aussieht wie ein Love Island-Kandidat im Malle-Urlaub und sich dann wundert, dass das nicht alle feiern.
Okay, das letzte kommt von Jan Wellinghofen, das weiß ich.
Das ist korrekt.
Sehr gut. Er spricht damit, oder er möchte damit mein schwarz-grünes Hemd, was ich mir extra für den Geigenhimmel-Videodreh gekauft habe, weil ich dachte, komm, wir machen hier grüne Augen leuchten, rosa, rot, dies, das. Und das Hemd war auch echt nicht günstig, das darf es keinem erzählen. Und die haben mich alle totgehatet für dieses Hemd, aber ich habe es trotzdem aus Protest einfach angezogen. Und Nessie steht da auf dem Dach von Universal neben mir in so einem gelben Oberteil. Wir sehen furchtbar aus. Wir sehen einfach grausig aus. Aber es ist egal. Das dazu, dann das mit der Demo, das muss von Nico sein.
Das ist falsch.
Das Falsch, mhm. Dann muss von Chris sein.
Mhm.
Okay.
Okay, zwei zugeordnet. Jetzt haben wir noch zwei übrig.
Ja, verstehe.
Was der
aber
Bauer
nicht
kennt, das ist er nicht. Mo ist der größte kulinarische Bauer, den ich kenne. Und Mo ruft schon ungeduldig an, wenn man noch keine Minute zu spät ist und fragt, wo man bleibt.
Also, Andi muss das mit dem Kulinarischen gesagt haben.
Das ist richtig.
Safe. Aber Andi ist auch das komplette Gegenteil. Andi ist einfach alles. Es ist scheißegal, aber es ist auch nie so, du kannst mit dem das beste Steak der Welt essen, der sagt, ja, ist cool. Dann gehst du mit dem so Brokkoli-Auflauf essen, sagt, ist cool. Also der hat so eine der hat so eine Nulllinie, was Essen angeht. Also eigentlich bin nicht ich der Bauer, weil ich habe schon meine, ich bin schon emotional.
Also was ist das für eine Argumentation?
Hey, ich bin emotional, für mich gibt es richtig geiles Essen und dann gibt es Essen, was mir einfach nicht zusagt. Also ich muss jetzt keine Austern schlürfen, Muscheln essen, was auch immer. Bei Andi ist halt einfach so, ja, ist halt Essen. So, also ich glaube, okay, dann ist er der kulinarische Bauer.
Also als was man dem Andi trotzdem jetzt mal, ich muss mal einen riesen Props an Andi aussprechen, weil ich habe von vielen kleinen Statements und unpopular Opinions bekommen, aber der Andi hat einfach eine 2-Minuten-Sprachnachricht geschickt mit ungefähr 10 verschiedenen Statements. Die werden wir in den nächsten Folgen auch genau beleuchten. Vielleicht machen wir eine ganze Folge nur mit Statements vom Andi, weil die sind sehr, sehr gut. Deswegen Grüße gehen raus, Andi. Das war, du hast das gut gemacht. Du hast dir nichts von Mo gerade erzählt.
Von mir gibt es jetzt keine Grüße an der Stelle. Also wenn man wirklich 10 von diesen unpopular Opinions bekommt, dann sollte ich vielleicht nochmal über unsere Freundschaft nachdenken.
Möchtest du dich über die anderen noch rechtfertigen? Gibt's, oder wollen wir das so stehen lassen? Also es gibt, Mo ruft schon ungeduldig an, wenn man noch keine Minute zu spät ist und fragt, wo man bleibt, von Nico Gomez. Kann ich ehrlich gesagt genauso unterschreiben. Cengiz, kannst du einmal nicken oder nicht nicken? Yep, Cengiz hat das auch schon so erlebt.
Aber Cengiz hat das nicht erlebt, weil Cengiz noch pünktlicher ist.
Echt?
Als ich. Ich habe da auch ein bisschen nachgelassen.
Cengiz guckt mich gerade so ganz stolz an, so ja.
Cengiz ist der Deutscheste von uns, ja, was das angeht. Schon. Im Normalfall treffen wir uns dann mit Fabi so um 19 Uhr und der Letzte trudelt so um 18:55 ein. Obwohl ich da auch ein bisschen nachgelassen habe, muss ich leider sagen. Ja. Aber ganz kurze Geschichte. Du sagst, ja, damit kann ich voll relaten, bla bla bla. Du Vollidiot. Wenn wir uns hier um 17 Uhr verabreden, kommst du um 17:30 und sagst keinen Ton, dass du später kommst.
Kolumbianische Lebensweise. Bisschen mehr entspannen, dann kriegst du auch.
Was hast du mit Kolumbien zu tun?
Guck, du musst dich ab und zu mehr. Ist doch egal. Ich sage immer in Interviews immer, ich komme aus Kolumbien. Egal. Aber vielleicht musst du öfter zu spät kommen für zu Entspannungszwecken. Guck, deswegen bin ich immer entspannt, Mo.
Naja, gut, auf jeden Fall.
Also, Chris Mohnkamp, ich muss da noch eine Sache zu sagen, bevor du dich da versuchst zu rechtfertigen, weil der Chris hat da einen nachgeschoben. Ich wollte nicht den ganzen Satz nehmen. Der hat gesagt, also, wenn man Mo eine Demo zeigt, dann sagt er nie, ja, ist geil, sondern immer nur, ja, ist interessant. Er hat danach aber noch gesagt, und das habe ich natürlich jetzt weggecuttet, wenn er aber danach sagt, ich bin in 10 Minuten bei dir, um an der Idee zu arbeiten, dann weiß man, er meint schon, dass das geil findet.
Ja.
Ist dem noch was hinzuzufügen? Oder?
Ich empfinde es eigentlich als Kompliment.
Ja, dann solltest du
ja schon mit
deinen Mitmenschen reden, ob die das ähnlich empfinden.
Ich bin ja schon relativ klar einfach.
Ist interessant. Also wenn du mir schreibst, oder ich sag dir, Mose, ey, sollen wir heute was zusammen machen? Und du sagst, ist eine interessante Idee.
Nee, würde ich aber nicht machen. Würde ich schreiben, ja oder nee?
Okay, aber zu einer Demo?
Bei dir würde ich immer ja sagen. Ich meine, du sagst ja auch ja und dann kriege ich so Nachrichten wie, ah nee, sorry Bro, ich schaff's heute doch nicht. Das ist so dein Way of Life.
Meins? Ja. Bevor das jetzt hier eskaliert, gehen wir weiter, denn wir sind im Endspurt dieser Folge angekommen. Im Ernst, ich wollte eigentlich, hatte ich noch so einen Blog eingeschoben, wo wir so ein bisschen genau auf deine Songs eingehen, aber du hast das, ehrlich gesagt, mit 60 Minuten ein bisschen schon gemacht, weil da hätte ich dich nämlich genau auf dieses Getriebensein angesprochen, was das mit dir macht, ne? Wie du mit Druck umgehst und sowas. Da hast du ja schon viel zu erzählt. Ich hatte eigentlich noch zwei Songs, über die wir vielleicht noch reden. Wir wollten die Folge, glaube ich, sogar ein bisschen kürzer gestalten, aber da würde ich sagen, scheißen wir jetzt einfach drauf. Wenn es was zu reden gibt, gibt es was zu reden. Und zwar, was mir mega aufgefallen ist, ist, das Album heißt Heute war alles besser, aber der erste Song, Intro, ist halt so eine richtig düstere, depressive Rap-Klatsche, würde ich es jetzt einfach mal nennen. So, was waren die Gedanken, so dass du sagst, das ist das Intro, was so düster ist? So.
Also erstmal, dass das Intro gerappt ist, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das habe ich auf den letzten Alben immer so gemacht und ich bin immer ein Freund von so epischen Intros. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Safe so mein nacktestes Intro von allen ist und auch definitiv deutlich düsterer als die anderen. Ist, glaube ich, einfach dem Fakt meine mentale Verfassung zu dem Zeitpunkt, A, und B, auch die Verantwortung, die mit diesem Album mitschwingt, mit so einem Top-5-Album im Nacken, was man irgendwie bei Strahlemann gemacht hat. Davor war irgendwie vier Wände, da hat niemand ein Album erwartet, so, das hat auch niemanden interessiert. Strahlemann war dann so ein Überraschungsding, was irgendwie geil lief. Und jetzt habe ich so richtig wirklich the pressure was on einfach und das habe ich so, haben wir eben schon drüber gequatscht und das wollte ich irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass ich den Teil an der Stelle mit Rap einfach besser ausdrücken kann. Mhm. So auch dieses mentale Ding und ich habe das Gefühl, ich konnte dem, was ich sage, an der Stelle mit Rap viel mehr Gewicht verleihen, als wenn ich das gesungen hätte.
Also, und der, aus meiner Sicht, der persönlichste Song ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Oder auf jeden Fall als Außenstehender. So, deine Beziehung mit deiner Mutter doch sehr offen quasi dargelegt, dass jeder es hören kann. Ist das für dich ein komisches Gefühl?
Nö, weil es meine Seite eher beleuchtet. So, ich hätte ein Problem damit, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge, die meine Mutter irgendwie groß macht oder ihren Teil der Beziehung auf einen Song gebracht. Damit hätte ich ein Problem, aber es ist ja eher so, Also er hat den Song bis heute immer noch nicht gehört. Ich muss
das
dir den
unbedingt nochmal zeigen. Das wäre die nächste Frage gewesen. So, willst du ihr den zeigen? Ja, oder muss, sie wird ich
kann,
den ja,
ich
ja,
kann den nicht irgendwie im Palladium spielen und dann hört ihr den zum ersten Mal. Ich brauche nur einmal da oben hingucken, wo die steht, dann kann ich den Song halt nicht mehr singen.
Was glaubst du, wie wird das für sie sein? Was denkst du, was fühlt sie dabei so beim Hören?
Ich glaube, sie wird das anders sehen als ich. So sind Mütter. Mütter sind halt so über alle Maßen hinaus verständnisvoll und ihr wird es wahrscheinlich gar nicht so auffallen, dass ich gar nicht so häufig da bin, so, weil sie sieht mich dann irgendwie, also hinten durch, die Gärten sind bei uns offen, ne? Also du kannst quasi rübergucken, wir haben zwar so einen leichten Sichtschutz, aber wenn meine Mutter ein bisschen weiter durch ist im Garten, dann sieht sie mich telefonierend oder in Meetings auf der Terrasse sitzen. So. Genau. Ich glaube, sie wird das gar nicht so sehen. Aber ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wie sie reagieren wird. Meine Mutter ist relativ emotional, aber ich glaube, die wird mich einfach in den Arm nehmen und sagen, ich kann es mir ungefähr vorstellen, das ist ja irgendwie auch schön. Weil der Song endet ja auch positiv. So, und das ist für mich, das Ende von dem Song ist auch, deswegen habe ich ihn als letztes dann am Ende des Tages genommen, weil der aufhört mit, ich werde jetzt einfach rübergehen. So. Und das ist für mich so dieses, heute war alles besser, Selbstheilung so ein bisschen, auch sich selber zu bessern und an sich zu arbeiten, aber nicht an sich zu arbeiten im Sinne von, ich muss jetzt noch mehr machen, sondern okay, hey, ich muss mich jetzt einfach mal viel mehr auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Und das ist nun mal das Familie und Freunde, das ist, Job ist wichtig, keine Frage, Musik ist Leidenschaft, wow, gar keine Frage, aber bringt mir am Ende des Tages alles nichts, wenn ich irgendwie mit meiner Familie kein so gutes Verhältnis habe, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und eigentlich haben wir ein geisteskrank gutes Verhältnis. Nur ist das von meiner Seite einfach nicht häufig genug appreciated. So, das ist so mein Thema. Genau, aber deswegen wollte ich unbedingt positiv aus diesem Song und aus dem Album rausgehen. Und genau das ist auch so das Ding, wo ich wusste, okay, wenn mein Album durch ist, mein Album ist raus, die Release-Woche ist vorbei. Das ist dann so genau der Abschnitt meines Lebens, mit dem ich mich dann wieder viel, viel intensiver beschäftigen kann. So dieses, ich werde jetzt einfach rübergehen, weil ich kann jetzt. Ich muss nicht in Meetings oder muss jetzt XY anrufen oder irgendwen anschreien oder was auch immer. Oder ins Studio oder Songwriting-Session, was auch immer. Ich kann das dann einfach machen.
Das ist nicht nur ein schönes Ende vom Album, der Song, sondern jetzt, glaube ich, auch ein schönes Ende von der Folge. So, nehmt eure Mütter in den Arm oder eure Liebsten grundsätzlich so. Und wir verabschieden uns jetzt hier an der Stelle. Wir hoffen, wir konnten viele Fragen irgendwie von euch beantworten. Es wird natürlich weitere Folgen geben, wie am Anfang schon erzählt. Abonniert den Podcast, so dann verpasst ihr auch keine. In der nächsten Folge wollen wir nämlich darüber reden, wie reich jetzt Mo ist, seitdem er bei Universal ist und was alles hinter Strukturen steckt. Also jetzt ganz im Ernst, was braucht man? Ganz im Ernst, ja. Und wie viel? Wie kriegt man einen Song im Endeffekt? Was muss passieren, dass der auf Spotify landet? Wie sorge ich dafür, dass viele Menschen den hören? Wie findet in Produktion statt und alles, was da so hintersteht. Genau, schaltet gerne wieder ein und ich wünsche euch von meiner Seite schon mal alles Gute.
Auch beruflich nur das Beste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, ihr hattet ein wenig Spaß auf meiner emotionalen Reise durch diese erste Folge. habe ich auf jeden Fall schon untenrum mich ein bisschen frei gemacht. Ja, ich freue mich auf die zweite Folge. Bin gespannt, was wir da so an Business Insights vielleicht auch bieten können. Und ja, dann hören wir uns. Bis dahin, heute war alles Podcast.